Möge die Predigt heute einstimmen in diesen Lobpreis, in diesen herrlichen Lobpreis, den wir gerade miteinander gesungen haben, in diese schönen, herrlichen Lieder. Und ich fand auch das Intro heute sehr gut und passend zur Predigt von den Wolken. Das passt sehr gut. Denn das Beste kommt noch. Die letzten Wochen, wie Heinz gesagt hat, hatten wir uns eben mit dem Vater Unser und den einzelnen Bitten in den Predigten beschäftigt. Damit wir eben tiefer in die Worte Jesu eindringen und uns bewusst machen, was beten wir da eigentlich und was bedeutet es für uns persönlich. Ich glaube, das Vaterunser ist nicht nur ein Gebet, sondern es hat mit unserem Leben zu tun. Es hat damit zu tun, wie wir es leben. Und eben heute die letzte Predigt in unserer Predigtreihe. Und ich habe eben die Überschrift gewählt, das Beste kommt noch. Das heißt jetzt nicht, das ist jetzt der beste Vers des Vaterunsers oder die beste Predigt kommt, aber der Text heute hat einen weiten Blick über unser Leben hinaus auf das Beste, was noch kommt. Und mit dem Vaterunser hat uns Jesus ein Gebet gegeben, damit wir wissen, auf welche Inhalte es ankommt und wir können uns eben im Leben daran prüfen. Dennoch ist es nur ein Gerüst für das Gebet und es muss eben in der Praxis, im Gebet und im Gespräch mit Gott, mit Leben gefüllt werden. Und Jesus, er macht im ganzen Kontext auch des Vaterunsers deutlich, das Gebet ist eben keine Selbstdarstellung, es ist kein hohles Geplapper, keine Aneinanderreihung von vielen frommen, salbungsvollen Worten, sondern ein ernsthaftes, persönliches Gespräch mit Gott. Und als Kinder Gottes sollen wir ihn auch deshalb gerade als unseren Vater ansprechen, was unsere innige Beziehung zu ihm ausdrückt. Wir sollen den Schöpfer in Ehrfurcht anbeten, wir sollen seinen Namen heiligen und ihn als unseren Herrn lobpreisen, erheben und feiern, wie wir es gesungen haben in diesen wunderbaren Liedern, bevor wir unsere alltäglichen Anliegen vor ihn bringen. Und dabei dürfen wir wissen, dass er uns mit allem rechtzeitig versorgt, was wir brauchen. Und dann sollen wir unser Verhältnis zu Gott und dem Nächsten im Blick haben, so wie wir täglich unsere Sünden vor Gott bringen sollen und er uns vergibt, sollen wir auch einander vergeben, sodass unsere Herzen frei von Bitterkeit und Groll sind. Und heute wollen wir uns jetzt eben mit dem letzten Teil des Vaterunsers beschäftigen. Da heißt es in Matthäus 6, 13b, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der krönende Abschluss, so können wir vielleicht sagen, des Vaterunsers. Und es spricht alles dafür, dass dieser Satz am Schluss nicht von Jesus stammt. Aber viele griechische Handschriften vom Matthäus- und Lukas-Evangelium, wo es Vater Unser vorkommt, sind eben ohne diesen Schlussvers überliefert. Und er kommt auch nur im Matthäus-Evangelium vor. Aber wir finden ihn in der sogenannten Zwölf-Apostellehre, der Didache, so heißt sie. Und die Zwölf-Apostellehre, das ist die älteste uns bekannte außerbiblische Schrift der frühen Christen. Sie ist so etwas wie eine erste Kirchenordnung der ersten Christen. Ihre Verfasser sind nicht bekannt, aber die Forschung, die setzt eben diese Schrift in den Jahren 90 bis 100 nach Christus an. Und in dieser Zwölfapostellehre kommt eben dieser Schlussvers vor, denn dort heißt es, denn dein ist die Kraft und die Ehre in Ewigkeit. Und der Schlussvers, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, ist eine sogenannte Doxologie, ist ein Fachbegriff der Liturgie, und da heißt es, und das heißt übersetzt so viel wie Herrlichkeit, Ruhm, Ehre, Glanz, Größe, Schönheit, Gewicht und Wert. Es ist also wie eine feierliche Rede, dieser Schlussvers des Vaterunsers, die Gott alle Ehre gibt und Gott rühmt. Ein Lobpreis Gottes, eine Verherrlichungsrede. Gott wird anerkannt, gewürdigt und gefeiert. Für sein Wesen, für seine Eigenschaften, für seine Möglichkeiten, für sein Handeln, eben im Leben, Sterben und im Auferstehen Jesu, für sein Wirken in der Geschichte, aber auch im eigenen Leben, für seinen Heilsplan für diese Welt. Und die ersten Christen haben diesen Lobpreis Gottes vielleicht auch deshalb ans Vaterunser angehängt, weil sie die Beendigung eines Gebets durch Lob und Anbetung Gottes vom Judentum her vielleicht schon kannten. Der Lobpreis beginnt mit dem Wort denn. Und das bedeutet, Lobpreis bedeutet für den, der betet und für den, der anbetet und lobpreist, dass man ausruft ein lautes Denn. Ein Denn gegen Protest oder ist ein Protest gegen Bedrängung, Zweifel und Entmutigung. Stellen wir uns vor, wir sind mitten in dieser Dornenhecke. Wir sind mittendrin, wir sehen nicht heraus. Die Hecke wächst vielleicht noch, hat Dornen und wir haben kein Werkzeug, um da herauszukommen. Wir versuchen es, aber die Dornen tun weh und wir können nur schreien und wir können nur nach oben gucken, schauen, wo Licht herkommt in den freien Himmel. Aber drüber sehen wir den Himmel. Da sehen wir Freiheit und das gibt Hoffnung. Und am Ende angekommen, da bleibt eben nur ein Aufschauen zu Gott. Und doch wer den Boden unter den Füßen aufgibt und Gott lobt und im Herzen eben eine Melodie zur Ehre Gottes anstimmt, der wird in Gottes Armen sich wiederfinden, geborgen sein, getröstet und voller Hoffnung. Lobpreis bringt uns Gott näher. Das Aussprechen, das Ausrufen, das Loben, die Ehre Gott geben, das bringt uns ihm näher. Und im Loben Gottes ist unser einziger Wunsch, Gott groß sein zu lassen, mit ihm zusammen zu sein und ihn in uns aufzunehmen. Und es geht überhaupt nicht um uns, es geht um Gott. Und die Lobpreis lenkt unsere Aufmerksamkeit von uns, vielleicht auch unsere Gebete, die sich immer nur um uns drehen, von uns weg und hin allein auf Gott. Er ist würdig, erhoben und gefeiert zu werden. Und wir haben die Herrlichkeit und Majestät Gottes vor unseren Augen und begegnen damit den Herausforderungen, den Dornen unseres Lebens. Zu ihm darfst du kommen, wie du bist. Ihm darfst du alles sagen. Und es gibt nichts, was er über dich nicht weiß. Es gibt keine Hecke, kein Gestrüpp, keine Auswegslosigkeit, die zu groß ist, als dass du zu ihm blicken und zu ihm kommen kannst. Denn dein ist das Reich. Nicht irgendwelchen Herrn gehört die Herrschaft über die Welt, über die Schöpfung Gottes, sondern unserem Vater im Himmel, weil er der Herr und König des Universums ist und allein die Macht hat und bestimmt, wie der Lauf der Geschichte ist. Gott lenkt die Herzen der Menschen eben wie Wasserbäche. Nein, nicht der Mensch, nicht wir haben das Sagen, sondern unser Herr und König Jesus regiert. Es ist nicht Washington, es ist nicht Moskau, es ist nicht Peking oder Berlin, bestimmen den Lauf der Geschichte, sondern im himmlischen Jerusalem ist die Schaltzentrale. Jesus nimmt in den Evangelien über 100 Mal auf sein Königreich Bezug. Und immer wieder verkündet er, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen oder ist nahe gekommen. Und Gottes Königreich, es kam nicht wie andere politische Königreiche mit militärischer Gewalt oder Macht. Und als Jesus vor seiner Verurteilung zu Pilatus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat er darauf hingewiesen, dass sein Reich, sein Königreich, etwas Geistliches ist. Das Reich Gottes war nahe zu ihm herbeigekommen, weil der König dieses Reiches auf die Erde gekommen war. Als Jesus kam, führte er Gottes Reich ein bei uns. Er brachte es nicht zur Vollendung, sondern er begann es. Und als er nach der Auferstehung in den Himmel auffuhr, ging er dorthin zurück für seine Krönung, seine Einsetzung als König aller Könige und Herr aller Herren. Das Reich Satans war gefällt, wie wir gesungen haben. Der Tod hat keine Macht mehr. Die Königsherrschaft von Jesus ist also nicht etwas, das nur irgendwann in der Zukunft gilt. Nein, Jesus ist in dem Moment der König aller Könige. Sein ist das Reich. Er sitzt im Himmel auf dem Thron zur Rechten des Vaters und von ihm sind dem Sohn Gottes alle Macht im Himmel und auf der Erde übergeben worden. Auch wenn wir uns vielleicht oft unsicher fühlen über Nachrichten, über nicht eingelöste Versprechen, über Konferenzen, die nichts bringen, über vielleicht politische Muskelspiele, wenn wir von Kriegen, immer wieder neuen Kriegen hören heutzutage und wenn das Leid nicht mehr aufhören mag, wenn wir von Hunger, Streit, Terror hören, wenn Menschen um uns herum leiden und wenn das Leid um uns herum nicht mehr aufhören mag, dann wird uns im Vater unser gesagt, nicht die Herren der Welt sprechen das letzte Wort, sondern dein ist das Reich. Unser Vater im Himmel hat das letzte Wort. Und die Reiche dieser Welt, sie gehen, aber unser Herr kommt. Und diese Geborgenheit im Letzten in ihm, in die der Ewigkeit, sie lässt uns eben nicht verzagen im Vorletzten hier auf der Erde. Denn Gott, der Vater, Jesus Christus, lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Er lässt dich nicht fallen, denn dein ist das Reich. Jetzt schon, als seine Kinder eben in unseren kleinen Anfängen hier auf der Erde und in dem vollkommenen Ganzen, auf das wir zugehen, im Himmel. Überall da, wo wir lieben und leiden, in unseren kleinen Entscheidungen und in unserem konkreten Tun will Gott sein letztes Wort schon jetzt wirksam erweisen, wo wir seinen Verheißungen jetzt alles zutrauen. Wir sind jetzt schon Teil seines Reiches und dürfen an seinem Reich heute, jetzt mitbauen und mitgestalten. Und dein ist die Kraft. Angesichts aller Kräfte, denen wir ausgesetzt sind, die eben ihr Unwesen treiben, die nicht anscheinend zu bändigen sind durch Politik, Verbände, internationale Gremien, können wir vielleicht resignieren und uns unterordnen, weil ihr Ende eben nicht in unseren Kräften steht. Aber ihr Ende steht auf einem anderen Blatt. Denn dein ist die Kraft. Es ist die Kraft Gottes, die eben allen Mächten Einhalt gebieten kann und wird. Und darum schreibt auch Paulus im Römerbrief in Römer 8, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und in dieser Kraft der Liebe Gottes dürfen wir gewiss sein in unserer Schwäche und in unserer Stärke, was auch immer geschieht. Als David mit Goliath kämpfte, hat er nicht auf den Riesen gesehen, der in seiner Kraft und seinen Muskeln nur so strotzte, sondern er hat Gottes Kraft gesehen. Er hat gesehen, dass er nicht alleine kämpft, sondern die Kraft Gottes und die Heere Gottes, die unsichtbaren Heere Gottes, da sind und um ihn sind, und ihnen hat er vertraut. Für uns Menschen ist alles unmöglich, aber nicht für dich, Herr. Deine Kraft hat die Welt erschaffen. Deine Kraft wirkt Wunder. Sie stillt Stürme. Sie heilt Krankheiten. Sie befreit Gefangene. Wir haben es gesehen und gehört und gelesen, was du gewirkt hast, als du hier auf der Erde warst. Deine Kraft, und wir erleben es, deine Kraft tröstet Menschen in untröstlichen Situationen. Deine Kraft wirkt in armen und schwachen Menschen. Deine Kraft lässt Tote auferstehen. Deine Kraft überwindet Sünde. Und deine Kraft liebt deine Feinde. Deine Kraft lässt das Reich Gottes kommen. Deine Kraft erneuert und erlöst deine geschundene, verwundete und sterbende Erde. Dein ist die Kraft, Herr, du Schöpfer, du Erlöser und du Vollender aller Dinge. Deine Kraft wird nicht müde oder untauglich oder invalide oder altersschwach. Deine Kraft ist das, was bleibt. Deine Kraft ist unsere Hoffnung, unser Trost und unser Halt. Darum ist unser Glaube nicht Mittel zum Zweck, wie vielleicht Kraftbrühe, die wir zu uns nehmen, um uns zu stärken, damit wir die nächsten Herausforderungen klarkommen. Gottes Kraft ist nur in der Kraft selber, in ihm selber zu finden, im Glauben. Gottes Kraft verändert, Gottes Kraft schafft Neues, Gottes Kraft vergibt Sünde, und in Gottes Kraft ist alles möglich. denn dein ist die Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die wir schon jetzt sehen, die wir hören, schmecken, riechen und tasten können und uns einmal einst voll umfangen wird. Die Herrlichkeit Gottes, von der die Himmel erzählen, die in Jesus von Nazareth sichtbar und erkennbar wurde, voller Gnade und Wahrheit. Und wenn Gott mit uns redet, wenn wir uns von ihm ansprechen lassen, dann fällt ein Abglanz seiner Herrlichkeit auf uns. Dann sind wir von ihm angesehen. Und wir sind berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Jesus ist die Herrlichkeit, die mitten in der Dunkelheit und der Bedrängnis Licht gibt. Er sagt, hab keine Angst, vertrau mir, und er richtet unseren Blick auf sich. Und die bedrohlichen Dornen um uns herum, sie versinken im Dunkel. Und das Licht ist entscheidend. Es nimmt uns mit. Und dabei ist es bemerkenswert eben, dass Gott nicht im fernen Himmel geblieben ist. Er ist ganz nah uns geworden. Doch wenn man neben sich Schritte hört und ein Licht ganz nah dabei sieht, dann kann man vertrauen, dass Rettung da ist. Und diese Nähe hat Jesus uns zugesagt. Sie verändert unsere Lage, weil wir dieser Herrlichkeit Jesu entgegenleben und entgegengehen. Manche Menschen wagen allerdings nicht, sich auf Jesus einzulassen und dem Licht entgegenzuhoffen. Sie halten sich an diesen piekenden Dorn fest und trauern um die verpassten Chancen ihres Lebens. Sie wollen nicht von Jesus herausgezogen werden aus ihrem Gefängnis der Stacheln, die uns pieksen und wehtun, sondern sie wollen, dass alles so wird wie früher. Jesu Herrlichkeit, sie liegt vor uns, sie liegt nicht hinter uns. Sie ist uns verheißen für die Ewigkeit. In Ewigkeit, nicht vorläufig. Auf ewig gilt diese Zusage, die uns nicht trennen kann von Gott. Weder Stückwerk, noch unsere Angst, weder unerfüllte Sehnsucht, noch nicht gelebtes Leben, weder dunkle Mächte noch die Hölle auf Erden. Und es mag vieles vergänglich sein und nichts bleiben, wie es ist. Und dennoch hat Gott, wie der Prediger Salomo gesagt hat, im Prediger 3, Vers 11, die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Als Wilfried Fink verstorben ist, hat er dieses Lied, oder wurde dieses Lied gesungen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Nicht eine rätselhafte Zeitlosigkeit, nicht eine unendlich lange Zeit, sondern eine erfüllte Zeit. Die Ewigkeit, die Fülle der Zeit, ihr Sinn und ihre Wahrheit, die wir nicht machen, sondern nur finden und entdecken können und die uns von Gott geschenkt wird. Denn unser Bestes kommt noch. Unser Herr Jesus, sein ist die Kraft und die Macht. Und er steht über allen, er bringt jeden Sturm zum Schweigen und führt seinen Ratschluss aus. Und wir leben in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Unser Herr Jesus, er wird bald wiederkommen, um dann sein ewiges Königreich auf einer neuen Erde, die dann der Himmel ist, aufzurichten. Was für eine Freude! Unsere ewige Heimat ist der Himmel, der nicht mit Worten zu beschreiben ist. Genauso wie die Herrlichkeit Jesu nicht zu beschreiben ist. Unser Herr und Retter ist so prachtvoll und unfassbar groß und schön. Sein ist die Herrlichkeit. Wie groß bist du, haben wir gesungen. Was für ein großer Gott. Da, wo Jesus ist, da ist die Vollkommenheit. Einfach ein perfekter Zustand, weil er es selbst ist. Auch wir werden bei ihm mit einem neuen himmlischen Körper verherrlicht sein. Und gemeinsam mit ihm werden wir als Kinder Gottes unsere Zukunft verbringen. Eine Zukunft ohne Leid, ohne Angst, Seuchen und Krieg. Ein Himmel, wo es Gerechtigkeit und Frieden gibt. Kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Ja, wir werden sehnsüchtig auf ein ewiges Leben in Freude, in Frieden, in Glück und Harmonie mit Jesus, dem Sohn Gottes. Sei dabei. Jesus, er lädt dich ein und möchte dich dabei haben. Wir haben heute erster Advent. Das heißt, sein Leben, seine Türen im Herzen weit zu machen, aufzumachen, Jesus einzulassen. Lade Jesus in dein Herz ein, mach deine Türen des Lebens und des Herzens weit für ihn. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Und so glauben und hoffen wir es für uns alle, wenn wir mit Jesu Worten beten. So hoffen wir für alle, gerade auch für die an den Rand gedrängten, für die Armgemachten, für alle Ohnmächtigen, für alle von Angst und Gewalt getriebenen und vertriebenen Mitmenschen. Amen. So soll es sein, so soll es werden. Und mit dem Amen setzt Jesus selbst die Unterschrift unter das von uns gesprochene Vater unser. Er verbirgt sich dafür, dass unser Bitten und Loben erhört wird. Lassen wir ihn in unserem Leben zu Wort kommen. Lässt du dich vom Lobpreis und Staunen über Gottes Liebe mitweisen? Das Vaterunser fordert dich und mich heraus, es zu leben und zu glauben. Verändert dieses Gebet dich als Bürger in seinem Reich, als Versöhnende, als auf Herrlichkeit Hoffende? Mit den letzten Worten der Bibel in Offenbarung 22 oder 22, Vers 20 heißt es: Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Und die Gemeinde darf antworten: Ja, Jesus, komm, Herr Jesus, komme bald. Über allen Bitten steht unser Lob und Dank an Jesus, der kommt mitten in unserem Leben und dieser Welt. Lass uns Gott loben und preisen in unseren Gebeten, in der Anbetung, im Lobpreis, über den Sonntag hinaus mit unserem Leben. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Steht bitte auf zum Gebet. Ja, Herr, dein Reich komme, dein Reich, es bricht jetzt schon an und dein Reich ist in uns und deine Herrlichkeit ist schon spürbar. Lass uns einstimmen in diesen Lobpreis in unserem Leben, Herr. Wir bitten dich, dass wir das laut tun können, dass wir das in unserem Leben tun können, dass wir das tun können, indem wir diese Woche Zeit mit dir verbringen, indem wir diese Woche uns bewusst die Bibel lesen, bewusst beten, uns stille Zeit nehmen, mit anderen drüber reden und dich in unser Leben lassen. Herr, schenke das, da wo du noch nicht bist, dass du hineinkommst, dass du hineingelassen wirst, dass uns gerade in dieser Adventszeit unsere Türen weit offen sind. Ja, Herr, dass wir teilhaben an deiner Herrlichkeit, denn du wirst regieren und du bist auf dem Thron. Du sitzt auf dem Thron und regierst diese Welt. Egal, was wir hören, was um uns herum ist, wir dürfen geborgen, wir dürfen sicher bei dir sein, bei dem König der Könige, der, der auf dem Thron sitzt. Dir, Herr, sei alle Ehre, Lob und Preis. Amen.